So, also die Bibel spricht von verschiedenen Zeitaltern, Epochen, kann man vielleicht auch sagen. Und das ist auch ganz normal, die Welt kennt auch bestimmte Zeitalter und das gibt es auch in der Bibel. Zum Beispiel die Zeit von Adam bis Abraham, das ist so eine Epoche gewesen, wo Gott dann mit Abraham sein persönliches Volk gegründet hat. Dann von Abraham bis zu Mose, der Auszug aus Ägypten dann. Ist dann das Zeitalter des Gesetzes hat da gestartet, von Mose dann bis zu Jesus und von Jesu Geburt an bis zur Zerstörung des Tempels im Jahr 70 war dann so eine Übergangszeit. Da ging dann dieses Zeitalter des Gesetzes auch wieder dann zu Ende. Und ab Jesus sind wir jetzt im Zeitalter der Gemeinde, wird es genannt, oder im Zeitalter der Gnade, gefällt mir noch besser. Das Zeitalter des Gesetzes war mit der Zerstörung des Tempels mit Sicherheit zu Ende, weil die ganzen Gerätschaften wurden damit auch vernichtet und alles zerstört. Es konnte das Ganze, die ganzen Gesetzesvorschriften, die die Priester da hatten, überhaupt nicht mehr ausgeführt werden und war auch nicht mehr notwendig, weil Jesus das alles erfüllt hat. Und das ist das Schöne an der ganzen Sache. Was natürlich auch auffällt in den verschiedenen Epochen und Zeitaltern, da hat sich immer das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen geändert. Aber es ist eigentlich immer besser geworden, würde ich sagen. Und jetzt im Zeitalter der Gnade ist es natürlich schon viel besser als vorher im Zeitalter des Gesetzes. Und das muss man irgendwie auch erkennen, damit man nicht die ganzen verschiedenen Zeitalter und die Gott-Mensch-Beziehungen da durcheinander bringt und vermischt und Verwirrung entsteht, weil keiner mehr so richtig durchblickt, wie ist es nun. Dann muss man sagen, wie ist es jetzt in unserem Zeitalter und was kommt noch für ein Zeitalter, was kommt noch? Was auch auffällig ist, gerade in so Übergangszeiten von einem Zeitalter zum anderen, hat sich Gott immer selbst sehr stark mit Zeichen und Wundern offenbart. Das sieht man schon beim Auszug aus Ägypten, die Plagen über die Ägypter, dann das Rote Meer geteilt und dann noch den Jordan geteilt und wie der Herr die Juden durch die Wüste führte. Obwohl sie dann ja einen Wurm reinbracht haben, er hat sie trotzdem nicht in den Stich lassen. Aber es waren 40 weniger schöne Jahre und trotzdem heißt es, sind die Kleider und die Schuhe nicht verschlissen, sie wurden versorgt. Gott war mit seinem Volk trotzdem dabei. Und weil Jesus dann gekommen ist, dann weiß man ja sowieso die ganzen großen Zeichen und Wunder und Heilungen, die dann mit Jesus und nach Jesus alles so geschehen sind. Das ist dann schon ein sehr starkes Zeichen, dass sich eben das Zeitalter jetzt wieder verändert hat. Und Zeitalter, ist, wie sie ja sagt, das sind bestimmte Abschnitte, die beginnen irgendwann und die enden auch wieder. Und da kann man das in der Bibel eigentlich sehr deutlich nachlesen. Wir wissen bloß eins, es kommt demnächst wieder ein neues Zeitalter und es ist wieder noch besser. Das Beste kommt noch, das Beste kommt zum Schluss, heißt es, oder? Das habe ich jetzt einmal in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, 29 bis 31 rausgeschrieben. Da sagt uns die Schrift, da wir nun Gottes Geschlecht oder Gottes Familie sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Also, den Menschen ist es jetzt gesetzt, dass sie Buße tun sollen. Von den Göttern aus Gold und Silber und Stein, die sie damals überall Macht haben und auch heutzutage noch gibt es ja genügend solche Dinge, was eigentlich Erfindungen von Künstlernhänden waren und es ist nicht der wahre Gott. Und von dem sollen die Leute sich abkehren, Buße tun, umdenken. Zum Beispiel, wie es heutzutage sehr viele auch Christusstatuen zum Beispiel, ja, obwohl es den Jesus darstellen soll, ist aber trotzdem falsch, solche Statuen da als Ersatz zu benutzen, vielleicht sogar anzubeten und meinen, wenn man so eine Statue aufstellt, dann passt es so. Marienstatuen natürlich sowieso und Heiligenfiguren ist überall das Gleiche. Andere wieder haben Reliquien aufgestellt oder irgendwo in einem Schmuckkästchen oder ein Buddha am Fensterbrett oder vor der Haustür. Religiöse Leute auch mit einem ganzen Weihwasserkult. Die Leute haben Amulette, haben Glücksbringer, irgendwelche Idole und Götzen. Die anderen glauben an die Horoskope und Sternbilder und die Wahrsager und Zauberer und Kartenleger. Der ganze Okkultismus und die ganze Esoterik, das ist das, was die Leute heutzutage immer noch sehr stark prägt und wo sie sich einhaken, wo sie meinen, das wäre das Richtige. Und das soll nicht so sein, es sollen die Leute Buße tun, sich davon abwenden und umdenken, weil wir jetzt einen lebendigen Gott haben und nicht irgendeinen, der sich in irgendeinem materiellen Teil irgendwo versteckt hat drin sozusagen. Also von dem müssen wir Abstand nehmen, das ist nicht die Sache des Neuen Testaments. Vorher hat Gott beide Augen zugedrückt, er hat das natürlich auch nicht mehr gut befunden. Aber er sagt hier, die Zeiten der Unwissenheit hat er übersehen. Das heißt aber jetzt, dass wir nicht mehr Zeiten der Unwissenheit haben oder nicht mehr haben sollen zumindest, weil die gute Nachricht, das Evangelium, den Menschen die Augen öffnet, dass sie sich hinwenden zum lebendigen Gott, den auferstandenen Jesus. Und es muss umgedacht werden, heißt es hier, weil ein Tag des Gerichts kommen wird. Ja, er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch Jesus. Und er hat diesem Jesus durch die Auferstehung aus den Toten den Beweis gegeben, dass er der Richtige ist. Also dieser Tag wird kommen, aber jetzt vielleicht nicht so vorstellen, wie es meistens in Filmen oder in christlichen Kreisen propagiert wird. Gericht, die ganze Erde geht unter, alles wird zerschlagen, alles wird kaputt gemacht und so weiter. Gericht ist nicht unbedingt in dieser Form. Aber Tatsache ist, Jesus wird die Erde in Gerechtigkeit richten oder gerecht regieren. Weil das Richten und Regieren, das ist ein bisschen so ein verwandtes Wort. Na, richten ist nicht immer gleich mit einem langen Stock dreinschlagen, alles kurz und klein schlagen, sondern regieren in Gerechtigkeit. Und er richtet ein gerechtes Gericht an diesem Tag, der festgesetzt ist. Und da kann dem keiner was vormachen, weil er die Herzen der Menschen durch und durch kennt. Das ist das Schöne und das Gute. Menschen können sich untereinander was vormachen, Schauspiel abliefern, aber Jesus können sie nichts vormachen, weil er sieht durch sie durch. Er kennt die letzten Winkel ihrer Herzensgedanken, was tatsächlich da drin vorgeht oder vorgegangen ist. Und sie können ihm weder mit Werken sich rausreden, weil das sozusagen das und das habe ich ja gar nicht getan. Wenn es nicht stimmt, ist es okay. Aber wenn sie es aber getan haben, nützt das alles nichts. Und auch nicht können sie ihm was vormachen und sagen, ja, ich habe eh geglaubt, wenn sie eigentlich nicht geglaubt haben oder sondern bloß nur religiös waren. Also da gibt es nichts mehr zum Schauspielern. Wenn dieser Tag kommt, da wird alles aufgedeckt vor ihm. Und alles ist vor ihm bloßgelegt, heißt es mal. Und nachdem wird der Mensch dann auch beurteilt in diesem Gericht. Und die schlimmste Sünde ist schlechthin, nicht an Jesus geglaubt zu haben. Einen anderen Gott oder was Gottes Ähnliches zu haben und nicht Jesus den Erlöser. Das ist eigentlich Grundproblem. Weil das zeugt von einer gewissen Wertschätzung dem Evangelium gegenüber oder einer Nicht-Wertschätzung, wenn man dann noch andere braucht. Das heißt unterm Strich, naja, das mit dem Jesus ist recht und gut, aber irgendwo reicht mir das nicht. Es gibt dann noch, ja, wie gesagt, den Buddha und den Glücksbringer und Maria und viele Fans. Und das ist ungut und da kann sich danach keiner rausreden. Und ich sage immer, Jesus und sonst nichts und dann reicht es. Und wie gesagt, das hat mit einer Wertschätzung gegenüber dem Evangelium aber auch der Verkündigung des Evangeliums zu tun oder der Unterstützung der Verkündigung, eine Wertschätzung dem Opfer von Jesus gegenüber. Ja, weil wenn man andere braucht, dann heißt es eigentlich, dass, ja, Jesus hat sich kreuzigen lassen, aber wenn er so dumm war, so ungefähr, hat aber nichts genutzt. Und das ist das, was eigentlich das Hauptproblem dann ist. Und daran werden die Menschen im Gericht gemessen. So ist eigentlich, wenn der Mensch einen Freispruch in diesem Gericht haben will, dann muss er das selber eigentlich entscheiden. Entweder du wirst freigesprochen oder du wirst verurteilt. Das ist, zwischendrin gibt's da nicht. Aber der Mensch hat es selber zu entscheiden. Aber die wissen es oft gar nicht. Der Herzensglaube und die Worte sich dementsprechend verhalten, dann ist der Freispruch sicher. Und wenn das nicht passt, dann ist der Freispruch ziemlich vage. Jesus sagt einmal in Matthäus 12, 36 und 37, ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Das ist eigentlich ziemlich klar, klipp und klar, schwarz auf weiß. Was ist jetzt ein unnützes Wort? Ich denke nicht, dass das ist, wenn sich irgendwo ein paar Menschen zusammensetzen und sie plappern irgendwie ein bisschen gemütlich durch die Gegend, dass dieses jedes einzelne Wörtchen, das da geredet wird, gemeint ist, sondern eher diese unglaubenden Ausdrücke oder Bekenntnisse zu sowas anderem. Ich glaube, dass da diese Worte, sich nicht zu Jesus zu bekennen, gemeint sind. Und deshalb müssen sie Rechenschaft ablegen am Tag des Gerichts für diese Worte. Und er sagt da ganz klar, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt oder aus deinen Worten wirst du verdammt. Da sehen wir, der Mensch ist es eigentlich selber, der das Gerichtsurteil über sich festlegt. Darum ist es ja so wichtig, dass man den Leuten die Wahrheit sagt, auch wenn sie es nicht hören wollen, auch wenn es ihnen nicht schmeckt oder auch wenn man sich selber denkt, ja, hilft eh nichts oder man hat Angst davor, das zu tun, soll man eigentlich nicht haben. Okay, mit ein bisschen Weisheit muss man vorgehen, das stimmt. Nicht einem die Bibel auf den Kopf schlagen, das wäre verkehrt. Aber trotzdem irgendwo die Gelegenheiten nutzen, den Menschen darauf hinzuweisen, um was es wirklich geht. Weil die Ewigkeit ist verdammt lang. Und wenn die Ewigkeit nicht in der Herrlichkeit ist, dann ist das ganz eine üble Sache. Also der Mensch wird nach seinen eigenen Worten gerichtet oder beurteilt und dann gerichtet und dann wird es eben einfach auch ja, vollzogen. Der Mensch ist nämlich so, dass man ihn erkennt, wie er tickt, denn es erkennt man an seinen Worten. Also das kann sich vielleicht einmal eine Zeit lang verstellen, aber das geht nicht immer. Also der Mensch offenbart mit seinen Worten, wie er eigentlich tickt, wie er denkt und was er glaubt. Das zeigt sich in den Worten, vor allem dann, wenn er sich vielleicht unbeobachtet fühlt oder wenn er mal richtig unter Druck kommt, dann kommt das raus, was wirklich im Herzen steckt. Das, was zuerst nur Gott sieht, aber vor den Menschen ein bisschen verborgen ist, weil er sich zusammenreißen kann, das kommt dann raus, wenn der Mensch unter Druck gerät. Und das macht man ziemlich schockierend. Für die anderen, aber auch für einen selber, wenn du merkst, hoppla, was ist jetzt da passiert? Ne? Und das ist auch sehr biblisch, das hat auch Jesus gesagt, die Pharisäer Otternbrut nannte, in Matthäus 12, 34 und 35, Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus seinem guten Schatz Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Auch ziemlich deutliche Aussprüche von Jesus. Also aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Oder das heißt, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Und da ist was dran, das stimmt. Und wenn im Herzen Böses ist und es entsteht Druck oder irgendwie, dann kommt einfach auch das Böse raus, weil aus dem bösen Schatz Böses hervorkommt. Darum geht es im Neuen Bund um die Reinigung des Herzens oder Beschneidung des Herzens, die Veränderung durch die Wiedergeburt, durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass dieser Schatz im Herzen, dass der dementsprechend zurechtgerückt wird. Nicht mehr Beschneidung im Fleisch, sondern Beschneidung im Bereich des Herzens durch den Geist. Das ist das, was dieses Neue Testament ausmacht. Und wir sehen, das Evangelium muss ins Herz gebracht werden, es muss sich im Herzen verwurzeln, es muss ein Herzensglaube entstehen und dann muss sich dieser Herzensglaube auch mit den Worten aus dem Mund ausdrücken. Also der Glaube ohne das Wort, den Ausdruck reicht noch nicht. Die beiden Dinge gehören zusammen. Und wenn jemand im Herzen was anderes glaubt und mit dem Mund zwar Jesus bekennt, dann funktioniert das einfach nicht. Dann ist er eigentlich ein Heuchler. Ja, der was anderes sagt, was er eigentlich glaubt, ist ein Heuchler. Und Heuchler laufen in den christlichen Kreisen schon viele durch die Gegend. Wenn sie in den Gottesdienst gehen, dann sind sie alle ganz gläubig und ganz lieb und ganz schick angezogen, vielleicht auch noch, geben sich gut. Und im normalen Alltag sind sie genau das Gegenteil. Und das ist Heuchelei. Und so soll es nicht sein. In diesem Falle ist die Beschneidung des Herzens nicht vollzogen worden. Und das ist nicht gut, weil der Herr schaut auf das Herz und nicht auf das, was jemand nach außen vorgibt, was er vielleicht sei oder was er sein möchte. Oder, ja, ist ja egal. Und wer wirklich aber ehrlich an Jesus glaubt, ihn als Erlöser angenommen hat und sich zu ihm bekennt, das ist der, der gerettet wird. Das ist das Muster der Errettung jetzt in der jetzigen Zeit, im jetzigen Zeitalter. Im Zeitalter der Gnade, im Zeitalter der Gemeinde. Und das sagt uns der Paulus ziemlich deutlich im Römerbrief Kapitel 10 ab Vers 6. Das lese ich jetzt mal vor. Ich habe da Vers 7 rausgemacht, der ist da nur eingefügt. Das ist eigentlich ein bisschen fast ein wenig störend, dann habe ich das rausgelassen. Und da heißt es hier, die Gerechtigkeit aus Glauben sagt so. Und die Gerechtigkeit aus Glauben ist das, was wir jetzt in diesem Zeitalter haben können. Und es sagt im Vers 8, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Also die beiden Dinge gehören zusammen. Das Wort, das Evangelium von Jesus und der Erlösung, es ist dir nahe. Das heißt, es ist in deinem Herzen und es ist dann auch in deinem Mund zu finden. Und das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, sagt der Paulus. Weil wir predigen doch, an Jesus zu glauben, an den Messias, an den Erlöser, an den, der am Kreuz dieses Erlösungswerk für uns vollbracht hat. Und dann sagt er weiter im Vers 9, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Das ist so einfache Sache eigentlich. Es muss nur ehrlicher Herzensglaube sein und ein mutiges Bekenntnis dazu. Gott hat ihn aus den Toten auferweckt, das muss man glauben und bekennen, dass Jesus der Herr ist und am besten, dass Jesus dein Herr ist. Ja, das soll auch dein Herr sein, nicht allgemein der Herr, weil das weiß der Teufel auch, dass Jesus der Herr ist. Aber der Teufel will halt nicht, dass Jesus sein Herr ist. Aber wir, die wir an ihn glauben und damit durch errettet werden wollen, wir müssen Jesus als unseren Herrn und Retter und Erlöser bekennen. Er sagt der Paulus weiter, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das ist die beiden Dinge, die gehören zusammen. Herz und Mund muss zusammenpassen, dann ist es echt, dann ist es keine Heuchelei, dann ist es nicht ein religiöses Schauspiel und dann zählt es bei Gott und dann wirst du anhand deiner Worte, deiner Glaubensworte auch einen Freispruch bekommen. Da wirst du gerettet sein, wenn dieser Tag kommt. Und so ist Gottes Rettungsmethode im Zeitalter der Gnade. Das muss den Menschen gesagt werden, weil die Kirchen haben ihnen was anderes vermittelt. Die haben ihnen Gebote vermittelt und wenn du die nicht hältst, dann kommst du in die Hölle oder dann wirst du von Gott gestraft und bla bla bla. Oder sie haben ihnen gesagt, ja, Gott ist ja so gnädig, da kommt jeder in den Himmel, kann ja keiner was dafür. Das ist beides nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass keiner in den Himmel kommen könnte, wenn er nicht die Gnade von Jesus angenommen hat. Das ist Fakt. Und da sollen die Menschen Buße tun. Umdenken heißt es, eine Buße tun, aber ich habe ein Gebot übertreten, ich muss jetzt da Buße tun. Nein, umdenken, weg von diesem System Gebote, was eigentlich das Zeitalter vorher war, sondern hin zum Zeitalter der Gnade und des Glaubens. Und dann, wenn ich glaube an Jesus, bekomme ich Gnade und dann werde ich gerettet. Und dieses Zeitalter hier, das wir jetzt haben, das wird auch zu Ende gehen. Weil jede Epoche geht eines Tages zu Ende und das neue Zeitalter, das noch kommen wird, steht, glaube ich, schon ziemlich nah vor der Tür. Das ist uns auch in der Apostelgeschichte schon vorausgesagt, Apostelgeschichte 3, 19 bis 21. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Also, Tut nun Buße, sagt er hier, denkt um, bekehrt euch zu Jesus, kehrt um, dann werden eure Sünden ausgetilgt, weil das Lamm Gottes die Sünden ja bereits ans Kreuz getragen hat. Und dann kommt Erfrischung, Zeiten der Erquickung, weil der Heilige Geist auf die Leute kommt, die glauben. Und dann sagt er, dass er den vorausbestimmten Jesus Christus sende. Ja, das war die Zeit, wo Jesus gerade mal erst von ihnen gegangen ist, in den Himmel aufgefahren ist. Und dann sprachen sie schon wieder, dass Jesus wieder kommen wird, der ist vorausbestimmt und dass er in der Himmel jetzt eine Zeit aufnehmen muss und dass er wiederkommt, wenn die Zeiten oder die neue Zeit, dieses neue Zeitalter der Wiederherstellung aller Dinge anbricht, dann wird Jesus wieder kommen, weil so schon in den Propheten geschrieben wurde. Also Wiederherstellung aller Dinge kommt dann, wenn Jesus wiederkommt. Zusammen mit diesem Gericht. Also wird nicht sein Zerstörung, alles kurz und klein schlagen, sondern er wird diese Erde wieder herrichten, wiederherstellen, dann wird es keine bösen Dinge mehr geben. Und gleichzeitig werden auch die Leiber der Gläubigen zu der Zeit umgestaltet und die verstorbenen Glaubenden werden auferstehen aus den Toten und das ist eine Riesenaktion. Aber bei Gott ist es möglich. Ja, wenn dein Verstand da nicht mitmacht und sich das nicht vorstellen kann und daran zweifelt, das ist ja ganz legitim, weil das den Verstand total übersteigt. Aber bei Gott ist es möglich. Wenn Gott es sagt, dann wird es auch so sein. Also das Gericht, das da kommt, von dem da gesprochen ist, ist nicht Zerstörung der Erde, sondern es kommt eher einer Gerichtsverhandlung gleich. Und da habe ich auch noch einen Beweis, wie Jesus das einmal ein bisschen beschrieben hat, in Matthäus 25, ab 31. Da sagt er, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, gesegnet meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Und diese, das sind denn da zur Linken, werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Also das ist so eigentlich wie eine Gerichtsverhandlung. Du bist freigesprochen und du leider nicht. Weil er vergleicht es hier mit einem Hirten, der Schafe von den Böcken trennt. Ich weiß nicht, warum das da Hirte mit seinen Schafen so macht. Das hat er das als Beispiel angeführt. Aber wie gesagt, so läuft es ungefähr ab. Und nicht jetzt mit, jetzt schlage ich mal alles kurz und klein, alles geht kaputt und die Christen erwischt auch noch mit, so ungefähr. Nein, es wird vorher da eine Scheidung gemacht, die einen auf der rechten Seite, die anderen auf der linken Seite. Und dann werden wir, die Glaubenden, erst das volle Erbe empfangen. Ja, jetzt haben wir die Anzahlung durch den Geist. Aber dann kommt das volle Erbe, das uns bereit ist zum Tragen. In diesem neuen Zeitalter wird das alles offenbar. Ja, die Erde wird wieder top sein. Es wird nichts Böses mehr geben. Jesus wird die Königsherrschaft über die ganze Erde ausüben. Und was Besseres kann uns ja gar nicht passieren. Einen mächtigen, gerechten König zu haben, der alles wieder so, dass wieder alles so läuft, wie es in Ordnung ist. Und Jesus hat auch gesagt, wer an ihn glaubt oder wer sein Wort hört, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen, kannst du in Johannes 5, 24 nachlesen. Er hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Wer das Evangelium hört und das glaubt, der hat das ewige Leben. Er kommt einfach nicht ins Gericht. Ja, wenn jetzt die Erde kurz und klein geschlagen wird, na, dann erwischt es die Gläubigen auch. Ne? Das passt einfach nicht. Also wir kommen aber nicht ins Gericht. Das heißt, wir werden nicht verurteilt, sondern werden einen Freispruch bekommen und treten das Erbe an, das wir geerbt haben, zu dem wir bestimmt sind. Es sagt auch der Hebräerbrief, Kapitel 9, so etwas Ähnliches. Das müssen wir auch wissen. Wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Also dem Menschen ist es bestimmt, dass er eines Tages stirbt und dann vor Gericht gestellt wird. Der Gläubige wird freigesprochen, der Ungläubige leider nicht, weil da das Opfer nicht gültig ist, ne? Wenn er es nicht angenommen hat. Aber hier sagt er, Jesus ist einmal geopfert worden, um viele Sünden zu tragen, aber zum zweiten Mal kommt er ohne Beziehung zur Sünde. Also es kommt nicht mehr aufgrund, den Menschen von seinen Sünden zu befreien. Das hat er schon getan, aber er wird denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Und das sind die Gläubigen, weil die Ungläubigen erwarten ihn ja nicht. Und die Gläubigen, sie sollen diesen Jesus, denke ich, schon alle erwarten. Ansonsten sind sie vielleicht religiös, aber vom Glauben möchte ich da jetzt einmal sagen, ist nicht viel her. Aber er wird denen, die glauben und die ihn erwarten, zum Heil erscheinen. Und das ist eine gute Botschaft. Darum heißt das Evangelium die gute Nachricht. Und jetzt kannst du dir selber die Frage stellen, bin ich tatsächlich in der Erwartung auf das Wiederkommen Jesu? Oder bin ich eher so gestrickt, naja, es ist schon so lange her, glaubt, es wird nichts mehr? Wäre ganz legitim, weil der Mensch ist ungeduldig und es ist auch ein bisschen unverständlich, weil die damals schon meinten, es ist schon so weit. Aber Gottes Gnade ist halt einfach viel größer als die unsere. Aber Fakt ist, der Tag wird kommen. Der Herr hat einen Tag festgesetzt, haben wir am Anfang gelesen, wo er die Erde richten wird, wo er das alles wieder herstellen wird. Und da wird er die Menschheit erlösen, sagt er, aus dem Tal des Todesschattens. Wenn du im Psalm 23, Vers 4 einmal liest, da wird gesagt, vom Tal des Todesschattens. Und die Erde ist halt momentan in diesem Tal des Todesschattens, sonst, wenn das nicht mehr wäre, dann würde auch keiner sterben. Aber dann wird auch keiner mehr sterben, wenn das neue Zeitalter anbricht. Dann wird es den Tod nicht mehr geben und wir haben alle ewiges Leben. Ein gutes Leben. Da ist vorbei mit allen ganzen schlimmen Dingen. Das steht auch deutlich in der Offenbarung, Kapitel 21. Da sagt uns hier die Schrift, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Also der Johannes musste schreiben, weil diese Worte sind 100% sicher und wahrhaftig, sie sind 100%ig wahr und sie werden sich auch erfüllen. Und wenn wir dann lesen hier, dass es keinen Tod mehr geben wird, keine Trauer, kein Geschrei und keinen Schmerz und keine Tränen und Gott sagt, er macht alles neu, dann ist das doch eine ganz tolle Botschaft. Es ist die Wiederherstellung aller Dinge, von denen wir vorher gelesen haben. Ich mache alles neu. Ja, das ist das, was vor uns steht und was eine gute Nachricht ist. Dann brauchen wir in diesem Zeitalter keine Angst mehr vor Krankheiten, vor Tod und sonstigen Problemen haben, weil das gibt es dann nicht mehr. Und er sagt, das Erste ist vergangen. Also das Jetzige, das was jetzt noch im Tal des Todesschatten liegt, das ist dann Vergangenheit. Das gilt nicht mehr, das ist dann vorbei. Weiter hinten in der Offenbarung, weiter vorne sogar, steht, der Tod wird in den Feuersee geworfen. Schluss mit Tod. Ja, dann ist nur noch Leben und im Guten und in Herrlichkeit. Man kann es sich wahrscheinlich gar nicht so vorstellen, weil man es noch nicht erlebt hat und weil man es nicht gewohnt ist. Aber es sind auf jeden Fall großartige Aussichten, die wir da vor uns haben. Also so sollen wir schon auf Jesus hin eifern und ihn erwarten. Und erwarten, dass dieses neue Zeitalter anbricht, wo die ganzen Dinge wiederhergestellt werden, wo die bösen Mächte der Finsternis verschwunden sind. Böse Menschen wird es dann auch nicht mehr geben. Es läuft halt dann einfach wieder so, wie es ursprünglich gedacht war, als Gott den Menschen auf die Erde gestellt hat. Und genauso wie die prophetischen Schriften, die auf das Kommen des Messias und auf seinen Opfertod hingewiesen haben, haben sich alle erfüllt und so werden sich auch diese Worte, die jetzt noch nicht erfüllt sind, auch erfüllen. Das ist Fakt, weil was Gott gesagt hat, es kommt zustande. Was seine Propheten angekündigt haben, kommt zum richtigen Zeitpunkt zustande. So wird auch dieses neue Zeitalter zustande kommen und Gott wird mit uns sein, in uns sein, auf der Erde sein und regieren und alles komplett in Ordnung halten. Die Wehen für dieses Zeitalter sind schon eingesetzt. Das heißt, die Geburt ist eingeleitet, es kommt, 100%. Also keine Panik schieben, wenn es in der Welt Katastrophenalarmen einem nach dem anderen gibt, weil wir wissen, es kommt was Neues, es kommt was Besseres. Der Paulus sagt einmal in Römer 8, 22 und 23, wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Ja, die Schöpfung, die Erde und alles, was drauf ist, sie seufzt und sie jammert und sie knarzt, wie sie sich die Balken biegen. Da könnte man fast sagen, es sind Geburtswehen und es kommt zur Geburt. Dieses Reich Gottes kommt in seiner ganzen Herrlichkeit und Fülle auf diese Erde und das Reich Satans wird es nicht mehr geben. Und so schreibt er weiter, nicht allein aber die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Also auch die Gläubigen seufzen, ja, weil es doch oft rundherum nicht so schön ist, wie es sein sollte. Und wir eigentlich schon wissen, dass es wirklich toll sein wird und auch jetzt schon besser sein könnte. Darum klagen wir auch oft einmal so ein Klagelied. Aber wir erwarten die Sohnschaft, wir erwarten die Erlösung unseres Leibes. Und das ist eine ganz gute Nachricht. Unser Leib ist halt leider jetzt noch auf der irdischen Ebene zu Hause, da wo eben die Sünde und der Tod und die Krankheit ihn umgeben. Und man muss immer wieder schauen, dass man nicht eingefangen wird von diesem Zeug. Deshalb seufzen wir. Vom Geist her sind wir schon vollkommen gemacht und gerettet. Der Leib, der steht noch aus, aber es ist uns verheißen, es wird passieren. Dann schreibt der Paulus weiter, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden, aber eine Hoffnung, die gesehen wird, ist ja keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Aber wir hoffen das, was wir nicht sehen, und so warten wir mit Ausharren. Also wir bleiben in dieser Hoffnung, wir bleiben in dieser Erwartungshaltung, wir lassen uns da nicht davon abbringen oder von anderen Lehrmeinungen da, von dieser guten Hoffnung abziehen, weil die ihn erwarten, die werden es sein, die ja, verherrlicht werden dann, wenn er kommt. Wir werden dann, und das sagt Paulus als ein Geheimnis, im 1. Korinther 15, ab Vers 51, wir werden nicht alle entschlafen, das heißt, wir werden nicht alle sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick. Ja, aber wie lange das ein Augenblick dauert, kannst du mal austesten. Wenn du mal mit deinem Augenlid einen Blinzler machst, dann weißt du, wie es in einem Nu, in einem Augenblick sowas passiert. Bei der letzten Posaune, dem Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Ja, das sind gute Aussichten. Wenn die Posaune erschallt, so schnell schaust du gar nicht, bis der Ton zu dir kommt, bist du verwandelt. Und das ist ganz super Sache. Dann wird dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen. Also dein vergänglicher Leib wird auch umgestaltet, wird auch unvergänglich, kriegt auch das ewige Leben. Und dann ist vorbei mit Tod und Krankheit und Schmerz und Schwierigkeiten. Dann erfüllt sich dieses Wort, sagt die Schrift, verschlungen ist der Tod in Sieg. Ja, und Jesus hat den Tod bereits besiegt, als Erster in der Auferstehung. Und weil Jesus das schon getan hat, dass er den Tod besiegt hat, so gilt es auch für uns, weil wir im Geist mit dem bereits auferstanden sind und wiedergeboren wurden. Und deshalb ist auch der Tod für uns nicht mehr relevant. Und selbst wenn sich das noch einmal hinzieht und unser irdischer Leib eines Tages entschläft, dann ist es für uns nicht der Tod, sondern es ist für uns Leben. Es ist ein ewiges Leben, es ist ein Umziehen in den himmlischen Bereich, ein Nachhausegehen in seine Herrlichkeit und nicht ein Tod, ein Sterben, ein Fegefeuer oder Hölle oder sonst was. was alles so die Menschen sich ausgedacht haben, sondern der Paulus sagt, dann werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und das ist gut. Also, zum Thema nochmal zurück. Das Zeitalter hier, das jetzige, das Zeitalter der Gnade ist schon eine tolle Sache, aber es kommt noch besser. Das neue Zeitalter, das Reich Gottes, wir kommen und wir gehen davon aus, dass es gar nicht mehr so lang hin ist. Aber wissen tun wir es leider nicht, aber die Zeichen deuten vielleicht schon ein bisschen darauf hin. Die Wehen, wenn einsetzen, kommt auch eine Geburt. Wir werden sehen, wie das abgeht und wie lange noch irgendwelche Wehen kommen. Okay, da bin ich jetzt fertig. Haben wir es doch noch geschafft mit der Lehre heute.